wie schon in den Einleitungen mehrfach angeklungen, wenn uns persönlich oder als Gesellschaft eine Katastrophe trifft, dann fragen wir oft, wie kann Gott das zulassen? Und wir haben vorhin schon aus Hiob gelesen, wir hatten bisher 1. Mose betrachtet und springen zu Hiob, dessen Ereignisse ungefähr auch in dieser Zeit stattgefunden haben. Und hier wird die Frage nach dem Leid sehr stark aufgegriffen und von Gott selbst beantwortet. Wir haben die Hiobsbotschaft, so wie wir dann auch umgangssprachlich sagen, in der Bibellese schon gehört. Was sollen wir jetzt daraus lernen? Zuerst möchte ich, dass wir sehen, vertraue dem Herrn auch in Schicksalsschlägen. In diesem Abschnitt der Schrift haben wir einen seltenen Einblick hinter die Kulissen. Gott selber beschreibt Hiob als rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. So haben wir es gelesen in Kapitel 1, Vers 8. Gott beschreibt hier Hiob, aber das sagt uns auch, dass Gott weiß, wie es dir geht und auch, wie du damit umgehst. Er spricht zu seinem und sagt, hast du mitbekommen, wie mein Knecht Hiob ist? Wie er mit der Situation umgeht? Wie er sich verhält? Und das war nicht nur, dass Gott auf eine Person schaut, sondern er schaut auf alle Menschen. Und vielleicht bist du in einer Situation und sagst, kein Mensch weiß, wie es mir wirklich geht. Das mag sein, aber dein Schöpfer weiß es. Gott weiß es und er sieht es und er nimmt sich dessen an. Aber der Satan, was bedeutet Widersacher, der behauptet, ja, das ist aber nur, dass er so lebt, weil es ihm ja so gut geht. Und wenn es dir gut geht, ja, kein Problem, dann wird er das machen. Er tut das eigentlich nur für sich. Und das ist, wie der Satan immer wieder vorgeht. Und wir lesen von ihm später in Offenbarung 12, es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Also das, was mit Hiob geschehen ist, das war keine Ausnahme. Sondern es gibt immer die Anklage zu sagen, dass der Widersacher Satan Vorwürfe macht und sagt, hast du gesehen, wie der gelebt hat? Ach nein, der macht das nur, weil es ihm gerade gut geht. Wenn es dem mal richtig dreckig geht, dann wird er sich von dir abwenden. Aber auch das wird ein Ende haben. Aber ich möchte hier auch schon drauf eingehen, weil vielleicht sitzt du hier und sagst, naja, wenn er bei mir Vorwürfe hat, dann ist es nicht wie bei Hiob, wo Gott sagt, ja, der ist ganz gerecht und der ist rechtschaffen, sondern dann würde der bestimmt sagen, und er hat recht. Aber eigentlich muss er das bei uns allen tun. Weil wir alle sind nicht vollkommen. Und wenn jetzt wir angeklagt werden, was geschieht dann? Wir sind ja nicht vollkommen gerecht. Aber die Bibel spricht davon, dass wir in Jesus Christus einen Fürsprecher haben. Und die Verteidigung ist nicht zu sagen, nee, ist schon nichts passiert. Ja, der Jakob, der hat immer alles richtig gemacht. Nein, seine Antwort ist, das stimmt. Jakob oder wer auch immer, kannst deinen Namen einsetzen, ja, der hat falsch gehandelt. Und wenn dann Anklagen kommen zu sagen, der hat gesündigt, dann zu sagen, ja, hat gesündigt, aber Jesus Christus sagt, ich habe dafür bezahlt. Und jetzt sind sie rechtschaffen, jetzt sind sie geheiligt, jetzt sind sie gerecht, weil ich diese Gerechtigkeit für sie vollbracht habe. Aber in diesem Fall hier erlaubt Gott diesen Test, von dem Hiob übrigens nichts weiß. Ja, das wird hier aufgeschrieben zu sagen, das ist passiert, aber Hiob weiß nichts davon, was da zwischen Satan und Gott als Dialog war. Aber Gott setzt diesem auch Grenzen. Also wenn ich das nochmal wiederhole hier in Hiob 1, nach dieser Anklage zu sagen, hey, er tut das nur, weil es ihm gut geht und wenn es jetzt Hiob dreckig gehen wird, dann wird er sich von dir abwenden. Da sprach der Herr zum Satan, das ist Hiob 1, Vers 12, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand, nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Also, das heißt, Gott begrenzt es auch immer. Und das ist wichtig für uns festzuhalten, dass, mein Gott, er auch immer die Prüfung, die du durchmachst, begrenzt. Wir lesen in 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Vielleicht denkst du, ja, das trifft bei mir aber nicht zu. Ich bin völlig überwältigt, überfordert mit der Situation. Er sagt nicht, wir sind fähig, in unserer eigenen Fähigkeit mit allen Schwierigkeiten umzugehen. Aber mit seiner Hilfe, sagt er, in jeder Situation, in der du bist oder in die du auch kommen könntest, es wird nicht zu viel sein, du kannst es mit seiner Gnade ertragen. Und das ist die Zusage auch hier, sagt bei Hiob, okay, so viel darfst du machen, aber nicht mehr, weil ich weiß, wie viel ich ihm zumuten kann. Und Gott kontrolliert das. Und dann wird beschrieben, wie Hiob sein Reichtum, seine Kinder alle an einem Tag verloren. Und wir haben das in Kapitel 1 schon gehört vorhin. Aber von dem, was wir hier beschrieben haben, wir wissen schon, unsere Umstände sind kein unpersönliches Unglück, sondern eine persönliche Prüfung Gottes. Manchmal denken wir, uns passiert etwas und so, ja, wir haben, das ist ein Unglück oder das ist eine Katastrophe oder das ist irgendwie so Zufall, das ist, wir haben Pech gehabt. Aber wir dürfen wissen, Gott entgeht nichts. Und der hat das gesehen und der hat auch gesehen, dass dir das passiert oder dass es deiner Familie passiert, dass es deinen Eltern passiert, dass es deinen Kindern passiert. Und es ist nicht willkürlich, sondern Gott hat es geschaut und hat gesagt, okay, ich lasse dieses mit einer Absicht zu und in einem begrenzten Ausmaß zu. Ja? Und er möchte das gebrauchen, um uns zu formen, um an uns zu wirken. Gott prüft, ob wir mehr unseren Gaben oder dem Geber aller guten Gaben vertrauen. Vertraue ich mehr darauf, in dem, was ich habe, oder dass Gott für mich sorgt? Ein Beispiel Hiob hier, vertraut er mehr darauf, ich habe Reichtum, ich habe eine Familie, ich bin gesund, mir geht es gut. Wenn darin das Vertrauen ist, dann würde jetzt plötzlich alles Vertrauen zunichte sein. Aber wenn das Vertrauen ist zu sagen, Gott wird mich hindurchtragen, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe, dann wird dieses Vertrauen nicht erschüttert, auch in schwierigen Umständen. Worauf vertraust du? Vertraust du auf deine Arbeit, auf deine Gesundheit, auf deine Fähigkeiten, dass du dich schon durchsetzen wirst? Dann wird das irgendwann nicht mehr funktionieren. Und dann haben wir nichts mehr, auf dem wir stehen können. Oder aber wir sagen, hey, ich vertraue dir, ich vertraue, dass du für mich sorgst und dass du bei mir bist. Hiob hat diese Prüfung bestanden, denn als all das passierte, wir haben es gelesen in Hiob 1, dann zerriss er sein Gewand, fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen, da kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist relativ leicht zu zitieren, es ist unheimlich schwer zu imitieren. Ja, wir können das sagen, Herr hat gegeben, Herr hat genommen, Name des Herrn sei gelobt. Aber wenn du in der Situation bist, wenn der Herr dir das Liebste deines Lebens nimmt, dann kannst du das vielleicht immer noch sagen, aber meinst du das? Kann man wirklich von Herzen sagen, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen? Aber unsere Schwierigkeit rührt daher, dass wir uns mehr als Besitzer als Verwalter sehen. Wir reden häufig davon, das ist mein Geld, das ist mein Haus, das ist mein Auto, vielleicht sogar das ist meine Gemeinde. Aber wenn wir es sehen, nicht als das ist meins und es gehört mir, sondern ich bin ein Verwalter. Hast du darauf geachtet, als wir vorhin den Text gelesen haben? Da kamen die Verwalter, die sagten, hey, das ist mit diesen Schafen passiert, das ist mit der Rinderherde passiert, das ist mit deinen Kindern passiert und ich alleine bin übrig geblieben und ich komme es dir zu berichten. Die waren Verwalter. Es war nicht ihrs, was verloren ging. Und sie können kommen und sagen, es tut mir furchtbar leid, aber es ist nicht mein Problem. Es waren deine Sachen. Okay? Wenn wir uns als Eigentümer von allem sehen, dann sehen wir es immer als unseren persönlichen Verlust und häufig sogar als einen persönlichen Angriff. Meine Gesundheit ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Mein Geld wurde mir genommen. Mein was auch immer wurde kaputt gemacht. Aber wenn wir sagen, das ist mir von Gott anvertraut gewesen, ich bin nicht Eigentümer, ich bin Verwalter. Und wenn dieses jetzt genommen ist, dann ist das Gottes Sache. Und ich kann ihm sagen, hey, ich habe es nicht absichtlich kaputt gemacht, aber das ist genommen. Hilf mir jetzt trotzdem, den Verwalterdienst, den du mir gegeben hast, damit treu umzugehen. Wenn du deine Identität in deiner Arbeit, in deinem Aussehen oder sonst etwas suchst, wirst du dir immer mit dem Verlust schwer tun. Aber wenn du dich als Verwalter siehst, kannst du zum Herrn gehen und ihm sagen, was los ist. Das nimmt nicht den Schmerz, aber die Verzweiflung. Und du siehst den Unterschied in Kapitel 2, wir haben das auch schon Verse 9 und 10 noch gelesen, aber da hast du einmal seine Frau, die sagte zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Sag, das ist zu viel. Ich kann nicht mehr, du kannst nicht mehr, schau an, was uns passiert ist. Sag einfach, okay, Schluss, Ende, ich gebe auf, ich will sterben. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich bin völlig verzweifelt, weil das, was mich geprägt hat, was mein Leben war, wurde mir genommen. Wozu ist das Leben dann noch da? Und Hiobs Antwort, Vers 10 ist, er sagte, du sprichst wie eine von den Törichten. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Er sagte, das ist doch töricht zu sagen, wir nehmen das als selbstverständlich hin, wenn es uns gut geht. Wenn wir etwas bekommen, wenn wir das Gehalt bekommen, wenn wir bezahlen können, wenn wir ein gutes Fahrzeug haben, wenn unserer Familie es gut geht. Dann so, ja, ja, so soll es ja auch sein. Aber dann, wenn es anders kommt, dann so, wie kann Gott das zulassen? Er hat das Gute gegeben. Wir sollen ihm auch vertrauen, wenn das, was er hatte oder was er uns anvertraut hatte, wenn er das auch wieder nimmt. Aber da sollten wir das Böse nicht annehmen. Kommt Böses von Gott? Gemeint ist hier nicht moralisch Böses, sondern in dem Sinne von Unglück. Ja, mir ist etwas Schlimmes widerfahren. Ich habe eine schwere Zeit durchgemacht. Das ist hier das Böse, von dem er spricht. Und ich möchte, dass wir daraus lernen. Gottesfurcht bewahrt uns nicht vor Leiden, aber Gottesfurcht bewahrt die Hoffnung im Leiden. Gott selber sagt, Hiob war sowas von gerecht. Er ist wirklich mit mir gegangen. Das war nicht meine Strafe von ihm, für ihn. Aber ich weiß, er wird an der Hoffnung festhalten, weil Gott seine Hoffnung war und nicht sein Geld, nicht seine Herden, nicht seine Familie. Und Gott hat diese Sachen aufschreiben lassen, damit wir darin Trost empfangen und diesen Trost auch weitergeben können. Ich lese einmal aus dem Neuen Testament, aus 2. Korinther 1, da hat auch Paulus einiges durchgemacht. Nicht die gleiche Situation, aber er schreibt in 2. Korinther 1, und ich werde die Verse 3 bis 7 lesen, da sagt er, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch Christus unser Trost überreich.
Sei es, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir erleiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung in dem Herrn. Und wenn Gott uns tröstet, sagen, schau mal, er hat Hiob geholfen, er hat ihn hindurchgetragen. Er hat mir in dieser Situation geholfen. Andere haben das auch durchgemacht und sie konnten darin ein Zeugnis sein. Dann können wir an dieser Hoffnung festhalten. Und ich glaube, einige von euch haben das mitbekommen, wir haben das hier erwähnt, dass Familie Drasil, deren Sohn im Grundschulalter jetzt gerade nach fast Jahr von Tumor daran gestorben ist, dass sie dieses haben konnten. Und sie sagen quasi das Gleiche, zu sagen, das war etwas sehr Schweres durchzumachen und es ist uns ein Verlust, aber unsere Hoffnung ist in dem Herrn und er trägt uns Tag für Tag. Seine Gnade ist jeden Morgen neu und er hilft uns. Und wir können uns darauf verlassen, auch in Schicksalsschlägen. Auch in schwierigen Umständen. Vertraue dem Herrn. Das sind die ersten beiden Kapitel. Da wird beschrieben, was alles passiert. Und dann kommt ein sehr langer Abschnitt von Kapitel 3 bis Kapitel 37, wo es dann einen Dialog gibt, wo es einen Erklärungsversuch gibt. Und ich will jetzt schon die Sache vorwegnehmen, vertraue, auch wenn du nicht alles verstehst. Hiob in Kapitel 3 heißt es in den ersten paar Versen, ich lese das einmal vor, Hiob 3. Danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge werde empfangen. Hat Satan jetzt doch recht? Hat Hiob verloren? Nun, pass auf. Er flucht nicht Gott, er verflucht quasi sein Leben. Er sagt, ich wäre lieber gar nicht am Leben, dann würde ich nicht all dieses durchmachen. Nun, er sagt dieses und wir haben das nicht gelesen, in Kapitel 2, Verse 11 bis 13, ein paar Freunde kommen zu ihm und wollen ihn trösten und die sitzen eine Woche bei ihm und sitzen einfach sprachlos da, wissen selber nicht, was können sie sagen. In Kapitel 4 können sie sich dann nicht mehr zurückhalten und versuchen, eine Erklärung zu finden. Und ich lese davon die Verse 7 und 8 in Kapitel 4. Da ist jetzt die erste Antwort von einem dieser Freunde von Eliphas. Bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal sehen, die ernten es. Sagt also, das kommt nicht vor, dass jemand zu Unrecht leidet. Da muss irgendwas bei dir sein, dass du Unrecht getan hast, das vielleicht kein anderer weiß, aber Gott weiß es. Das kann nicht sein, dass du sonst so leidest. Sie greifen Hiob, der gerade schon so viel durchmacht, regelrecht an, weil er auf seiner Unschuld besteht. Sie haben ein mechanisches Verständnis von Gott. Mechanisch in dem Sinne, wenn wir Unheil erleben, müssen wir Unrecht getan haben. Sie verstehen Gott wie einen Automaten. Wenn ich Gutes tue, kommt Gutes raus. Wenn ich Schlechtes tue, kommt Schlechtes raus. Aber Gott ist nicht ein Automat, er ist eine Person. Er ist ein Gegenüber, der gnädig und geduldig, barmherzig und sanftmütig ist. Und dennoch ist diese Denkweise weit verbreitet. Nicht nur zur Zeit Hiobs. Wenn mir Gutes widerfährt, dann muss ich gut gewesen sein. Wenn mir Schlechtes widerfährt, dann muss ich irgendwie was Böses getan haben. Das tun auch Jesu Jünger. In Johannes 9, dann heißt es in den ersten drei Versen, als er vorüberging, also Jesus geht da entlang, sah einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Was ist die Ursache seiner Blindheit? Ist er selber schuld oder haben seine Eltern was sich versündigt und deswegen hat er jetzt dieses Problem? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Das funktioniert nicht, dieses System. Wenn es einem gut geht, dann ist es irgendwie Segen. Und wenn es schlecht geht, dann ist das irgendwie deren Schuld. Gott schuldet uns weder Segen noch eine Rechtfertigung. Es ist nicht, Gott, du, ich habe das Anrecht, du musst alle Probleme beseitigen. Du musst mir ein gutes Leben schenken. Du musst dafür sorgen, dass ich reich und gesund bin. Ich weiß, einige Kirchen vertreten das, aber sie können das nicht aus der Bibel beweisen. Ja, wir haben den Text eben gelesen, wo Jesus eigentlich genau das Gegenteil sagt. Ja, er schuldet es uns nicht. Und manchmal finden wir keine Erklärung. Viele von euch kennen noch, als wir hierher gezogen sind und dann für eine längere Zeit nach einem Haus gesucht haben. Dann haben wir etwas gefunden, aber mussten dann nochmal umziehen. Wozu genau war das? Weiß ich nicht. Aber sorgt Gott für uns? Ja, er tut es. Gibt er uns immer gleich, was wir wollen? Das kannst du beantworten. Kriegst du immer gleich, was du willst? Nein. Ja, wir kriegen nicht immer gleich, was wir wollen. Aber wir dürfen Gott dabei haben, dass er uns hilft in der Situation. Auch Hiob möchte eine Erklärung haben. Zum Beispiel in Hiob 13, Vers 3 sagt er, doch ich will zum Allmächtigen reden und vor Gott will ich mich verteidigen. Ich will mit ihm reden, ich will sagen, ich brauche eine Erklärung. Wie kommt das? Warum dieses Leid? Warum wurde all dieses weggenommen? Warum bin ich jetzt so krank? Und wie gesagt, in der ganzen Zeit bis Kapitel 37, er fragt und die Freunde geben Antworten. Aber die sagen immer, das muss irgendwie Schuld gewesen sein und kommen immer wieder mit diesen Argumenten und sagen, Hiob, was hast du angestellt? Und Hiob sagt, ich habe nichts gemacht. Ich bin nicht vollkommen, aber ich will ja selber Gott fragen, woran liegt das denn? Ich habe nichts in meinem Herzen, was irgendwie ich verheimlicht habe. Ganz wichtig für unser Verständnis ist, was Gott dann Hiobs Freunden sagt. Weil manchmal höre ich auch, dass Leute etwas zitieren aus Hiob und manchmal zitieren sie von ihren Freunden, von seinen Freunden und sagen, Gott ist gerecht und er gibt uns, was wir verdient haben. Ja, das ist, was die Freunde sagen. Pass auf, Hiob 42, da heißt es ab Vers 7, und es geschah, nachdem der Herr diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas von Teman, das war dieser eine Freund, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt euch 7 Stiere, 7 Witter und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nicht Schimpfliches antue. Denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Er sagte, was ihr gesagt habt, die Aussagen waren nicht immer komplett verkehrt, aber ihr habt sie auf Hiob angewandt und das stimmte bei ihm nicht. Das war nicht wahr ihm gegenüber bezogen. Und deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir auch anderen sagen. Okay? Und wenn du siehst, dass andere etwas durchmachen oder vielleicht auch in Umständen sind, die nicht gut sind. Die Familie läuft nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Da sind Umstände, die wirklich schwierig sind. Okay? Die beste Hilfe ist manchmal keine Antwort, sondern unsere Anwesenheit. Gott sagt hier über Hiobs Freunde, ihr wolltet trösten, ihr seid gekommen, aber sobald ihr den Mund aufgemacht habt, da war es nur noch zum Schaden. Ihr habt nicht gesagt, was wahr ist. Ihr habt nicht getröstet, ihr habt nicht gestärkt, ihr habt nicht geholfen. Und ihr habt es ihm nur noch schwerer gemacht. Pass mal auf, Jesus tut was Ähnliches. Wir sind gleich nochmal zurück in Hiob. In Apostelgeschichte 1, das ist direkt vor Jesu Himmelfahrt. Apostelgeschichte direkt nach den Evangelien. Jesus ist gestorben, ist von den Toten auferstanden. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 6, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn, also das sind die Apostel, und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, angefangen in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Sagen, Jesus, wir haben da noch eine Frage. Wie geht es weiter? Was passiert als Nächstes? Wann passiert das? Was hast du jetzt vor? Und was tut er? Er gibt ihnen keine Antwort, aber sagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist genug. Wir wollen häufig eine Erklärung haben, aber Gott sagt, wichtiger noch als die Erklärung ist seine Anwesenheit. Und Gott gibt uns die Anweisung, dass wir dieses, auch wenn wir mit anderen reden, dass wir ihre Umstände auch berücksichtigen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 14 heißt es, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Wenn du jemanden in einer schweren Situation siehst, wie gehst du damit um? Versuchst du ihnen zu erklären, warum sie darin sind und was sie anders machen müssten, damit sie da endlich wieder rauskommen? Nun, wenn wir tatsächlich helfen können und praktische Anleitung geben können und sagen können, komm, ich gehe mit dir, dann kann das hilfreich sein. Aber manchmal braucht es hauptsächlich den Trost und die Annahme und bei allen die Langmut. Dass das nicht von heute auf morgen gleich geht. Sind wir mehr wie Hiobs Freunde? Wir sagen, wo hast du was verkehrt gemacht? Du musst was verkehrt gemacht haben, sonst würde dir das nicht passieren. Oder sagen wir, weißt du was? Ich kann nicht alles erklären, aber ich möchte dir beistehen. Gott hat die ganze Zeit hier geschwiegen. Er hat ihm nicht gleich eine Erklärung gegeben. Und wir kommen gleich noch, was er am Ende sagt. Aber ja, die Hilfestellung ist die Gegenwart, die Anwesenheit. Und Jesus macht diesen Umgang auch selber vor. Das ist also nicht einfach nur etwas, was er fordert. Noch ein Beispiel, ich lese es jetzt nicht ganz, ich fasse es zusammen. In Johannes 8 wird eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht und sagen, Jesus, was sagst du? Die haben wir dabei ertappt, Ehebruch zu begehen. Das Gesetz sagt, sie muss gesteinigt werden. Was sagst du? Und Jesus sagt, oder sagt erstmal nichts, er kniet sich nieder, schreibt hin und alle fragen, ja, was hat er geschrieben? Keine Ahnung, steht nicht drin. Und dann richtet er sich auf und richtet sich an die anderen und sagt, okay, wenn jemand von euch ohne Sünde ist, dann werfe er den ersten Stein. Und die alle gehen weg, weil sie wissen, ich bin nicht schuldlos. Und dann blickt er auf und schaut ihr ins Angesicht. Schaut sie an, die weiß, ich bin schuldig, ich bin eigentlich des Todes schuldig. Und Jesus, der vollkommene Gottmensch, schaut sie an und sagt, hat dich niemand verurteilt? Und sie sagt, nein, keiner, Herr. Und Jesus sagt, dann tue ich es jetzt auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Nicht, ich darf es aber, hier sind die Steine. Weil das ist manchmal das Bild, das einige von Gott haben. Sagen, oh, der wartet nur darauf, dass wir irgendwelche Fehler machen. Hier ist Jesus, Gott selbst, als Mensch auf der Erde. Und er schaut sie an und sagt, nee, dafür bin ich nicht gekommen. Aber ich möchte, dass eine Veränderung stattfindet. Dass du die Schuld einsiehst, dass du dich abwendest und dass du diese Vergebung annimmst. Und das ist auch, was Gott von uns möchte. Unsere Aufgabe ist nicht, andere zu richten, sondern sie zu retten. Jakobus 4, Vers 11 und 12, da heißt es, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Aber einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Die anderen zu verurteilen für das, was sie tun, das ist nicht unsere Aufgabe. Das macht Gottes Wort schon wunderbar. Gottes Geist überführt uns von unserer Schuld. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, dass wir sie retten. Und einer ist Gesetzgeber und Richter, Gott wird es tun, aber der zu retten oder auch zu bestrafen, zu verderben vermag. Okay? Aber er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und dass wir dieses auch entsprechend weitergeben. Heißt das, ich darf gar nichts kritisieren? Das schließen dann einige daraus und sagen, ja, darfst nicht richten, also lass jeden so einfach weiterleben, wie er gerade ist und alles ist gut. Nein, aber du kannst gerne in der Konkordanz nachschauen, du findest nicht einmal, dass die Bibel davon spricht, dass wir andere kritisieren. Ich habe es extra gemacht, kritisieren, Kritik steht nicht in der Bibel. Galater 6,1 steht in der Bibel. Dort heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Steht nirgendwo von Kritik, von Verurteilung. Wovon steht, ist von Zurechtbringen. Das ist ein Riesenunterschied. Hingegen ist zu sagen, du hast das gemacht und das ist verkehrt und Gott wird dich strafen. Zurechtbringen ist zu sagen, schau mal her. Der Weg, auf dem du bist, der ist nicht gut. Und du weißt das häufig selber schon. Kehre um. Hier ist der Weg zum Leben. Hier ist Christus. Der hat mir schon so viel vergeben. Der war geduldig mit mir gewesen. Der hat mir so viel Schuld vergeben. Ich komme nicht als jemand, der besser ist als du, der auf dich herabblickt, sondern einer, der begnadigt worden ist. Einer, der Gottes Barmherzigkeit empfangen hat. Ich sage, bei ihm ist Hoffnung. Bei ihm ist Vergebung. Egal, was du angestellt hast. Egal, wie du bisher gelebt hast. Aber kehre um, bleib nicht auf diesem Weg. Ja, der Weg führt zum Verderben. Aber es gibt einen Ausweg. Und der lautet Jesus Christus. Das erklärt nicht immer alles, was wir gerade durchmachen. Deswegen vertraue, auch wenn du nicht alles verstehst. Und dann zum Schluss, vertraue Gottes Führung. Schließlich spricht Gott. In Hiob 38, nachdem die anderen die ganzen Dialoge hatten, und ich habe nicht die Zeit, die alle zu lesen, Hiob 38, da antwortete der Herr, Gott, dem Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Gott spricht hier, aber Gott gibt Hiob keine Erklärung, aber er gibt ihm eine Offenbarung. Und er stellt Hiob Fragen über das, was er nicht versteht und sagt, wie ist das zustande gekommen und weißt du, wie dieses passiert und wie die Erde funktioniert und die Tierwelt funktioniert und so weiter. Und daraufhin erkennt Hiob, dass er vorschnell Schlussfolgerungen gezogen hat und in Kapitel 40 redet dann Hiob, nachdem Gott dann von 38 bis Anfang 40 gesprochen hat, Kapitel 40, Vers 3, da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, ich will nicht mehr antworten. Zweimal, ich will es nicht wieder tun. Ich will dich nicht weiter anklagen, ich will nicht weiter Vorwürfe machen. Und Gott lässt trotzdem nicht locker. Wenn wir direkt weiterlesen, Verse 6 bis 8. Der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen, du sollst mich belehren. Willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Und zeig damit nochmal die Arroganz, Gott anzuklagen. Und das wird auch im Neuen Testament wiederholt. In Römer 9 lesen wir, ja, freilich, Mensch, wer bist du, der da das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wir sind nicht in einer Position, Gott zu sagen, wie er es zu machen hat. Warum bin ich nicht so wie die anderen? Warum passiert mir dies und jemand anderem etwas anderes? Und wir müssen ihm vertrauen. Und Hiob gibt dann am Ende zu, dass er Gott lieber fragen als anklagen sollte. Nochmal in Kapitel 42 antwortet er dem Herrn und sagt, ich habe erkannt, dass du, Gott, alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist? Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind, die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Vorher habe ich dir Vorwürfe gemacht, habe gedacht, Gott, so musst du sein. Ein Gott nach meinen Vorstellungen. Aber jetzt habe ich erkannt, wie groß und herrlich du bist. Und jetzt vertraue ich dir. Und manchmal gehst du vielleicht irgendwo entlang und du siehst Leute irgendetwas tun und du fragst sie so, was machen die da? Aber häufig können wir eine Arbeit nicht verstehen, ohne ihre Absicht zu kennen. Ja? Und wenn wir Gottes Absicht nicht verstehen, dann verstehen wir auch manchmal nicht, was er tut. Was ist seine Absicht? Seine Absicht ist nicht, dass wir hier und jetzt ein problemloses Leben haben, sondern dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und manchmal benutzt er Schwierigkeiten, um uns zu sich zu bringen, weil die Gemeinschaft mit ihm wichtiger ist. Er ist nicht ein Automat, der genutzt werden kann, damit ich hier auf Erden keine Probleme habe, sondern Gott hat gesagt, ich habe euch als Menschen in meinem Ebenbild geschaffen, um Gemeinschaft mit mir zu haben in aller Ewigkeit. Und ihr seid davon abgewichen. Und als liebender Vater muss ich euch zurückbringen und euch sagen, pass auf, dieser Weg, der führt weg von Gemeinschaft mit mir. Deswegen kehrt um. Ich nehme euch gerne wieder auf. Nun, der Bericht endet damit, dass Gott Hiob noch reichlicher segnet, als er es schon früher getan hat. Kannst du lesen in den Versen 10 bis 13 in Kapitel 42. Das ist natürlich keine Garantie, dass es bei jedem so passiert. Wir haben in Hebräer 11 eine Schilderung von all den Glaubenshelden und dann wird beschrieben, was Gott alles für sie getan hat. Und dann heißt es am Ende, aber einige haben das nicht erlebt. Die wurden getötet, die wurden umgebracht. Aber Gott hat es aufschreiben lassen, damit wir lernen, Gott zu vertrauen, auch ohne ihn zu schauen. In Jakobus 5 wird das einzige Mal im Neuen Testament, wo Hiob aufgegriffen wird. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Sagt, die ganze Geschichte Hiob, ihr habt daraus gesehen, er hat viel, viel durchgemacht. Aber das hat Gottes Barmherzigkeit nicht geändert. Und ihr habt gesehen, wie es ausgegangen ist. Das Problem in unserem Leben ist, wir sind noch in den Kapiteln 3 bis 37. Wir verstehen es nicht. Wir hören, was andere als Erklärung geben. Aber wir müssen das Ende drauf hören. Und selbst dort, Gott gibt nicht eine Erklärung und sagt, darum genau ist das passiert. Aber er gibt sich selber. Und er kommt zu ihm. Deswegen, unser Vertrauen ist nicht in ein gutes Ende, sondern in die Ewigkeit. In Hebräer 11 heißt es, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Die haben nicht all das bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Diese alle, die aufgeschrieben wurden, waren aus dem Alten Testament. Die leben alle nicht mehr. Aber Gott sagt, ja, das ist noch nicht das Ende, sondern habe euch geschaffen für die Ewigkeit. Und wenn wir nur auf dieses Hier und Jetzt schauen, dann werden wir häufig verzweifeln. Dann werden wir sagen, ich sehe keinen Ausweg. Aber Gott sagt, das ist erst der Anfang. Und ich möchte euch zu mir ziehen. Ich möchte, dass ihr mir vertraut, dass ich für euch da bin, auch in den dunkelsten Zeiten. Das ist die ultimative Hoffnung. Und die hatte sogar Hiob schon. Und ich will noch einen Abschnitt aus Hiob selber vorlesen, aus Hiob 29. Vermutlich die bekanntesten Verse aus dem Buch. Entschuldigung, 19, nicht 29. Hiob 19. Wir müssen uns nochmal kurz hineinversetzen. Hiob, das ist noch mitten in seinem Leiden, noch in den Anklagen von seinen Freunden. Da sagt er, Hiob 19, Vers 25, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen. Meine Augen werden ihn sehen. Nicht als Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Innern. Er sagte, doch ich weiß, in all diesem Leiden, in all den Fragen, die ich habe, in all den Schmerzen, die ich gerade durchmache, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, ich werde ihn sehen. Und das ist, was ihn auch durch diese Zeit durchgetragen hat. Wir wissen nicht, wie lange das war, wird in der Bibel nicht aufgeschrieben. Aber er sagt, in all diesem, hieran halte ich fest, mein Erlöser lebt. Nicht, ich habe eine Erklärung für alles, aber ich habe einen Erlöser, der lebt. Er konnte durch sein großes Leid geben, weil seine Hoffnung nicht auf dieses Leben beschränkt war. Natürlich haben wir manchmal Fragen und wir dürfen damit zu Gott kommen, hat Hiob gemacht. Aber wir vertrauen in Gottes Eingriff, nicht in seine Erklärung. Nicht, dass er uns alles rechtfertigt, nicht, dass er uns alles erklärt, aber dass er eingreift. Entweder hier schon, wie er es bei Hiob getan hat, oder in der Ewigkeit. Worauf liegt dein Vertrauen? Liegt dein Vertrauen darin, dass die nächste Regierung es besser macht? Dass der Arbeitgeber ein Einsehen hat? Dass deine Gesundheit durchhält, bis du 120 bist? Oder dass dein Erlöser lebt? Ist er dein Erlöser, der mit dir sein wird, der dich hindurchtragen wird und der dich in die Ewigkeit bringen wird? Das ist, was Jesus versprochen hat. Nicht ein leichtes Leben, aber ewiges Leben bei ihm in der Herrlichkeit. Bist du dabei? Sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die ihm vertrauen, die an seinen Namen glauben. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. Ich möchte, dass wir uns prüfen, sagen, worin ist mein Vertrauen? Ist es in diesem Herrn oder ist es in meinen Fähigkeiten? Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Geschichte, weil sie uns zeigt, dass wir in unserem Leiden nicht allein sind und dass du weißt, was wir durchmachen. Und vielleicht sitzt jemand heute hier oder hört das nach und macht etwas durch und ich habe keine Ahnung davon. Aber du weißt es und du siehst es. Und du bist nicht distanziert, sondern voller Mitgefühl. Aber du hast auch eine Absicht. Ich bete, dass du uns hilfst, dir in unseren Umständen zu vertrauen. Ich bete, wenn jemand hier ist, für den du bisher ganz weit weg warst, der von Hörensagen von dir gehört hat. Ich bete, dass sie in ihrer Situation dich erfahren und lernen, dir zu vertrauen. Und ich bete für uns, die wir die Vergebung angenommen haben, die mit Jesus gehen, die dieses ewige Leben versprochen haben, dass wir dich nicht beiseite schieben. Dass wir nicht einfach denken, na gut, ich habe das prima, jetzt mache ich weiter wie zuvor, sondern dass wir den Blick aufrichten und dir vertrauen und in allen Umständen sagen können, ich weiß, mein Erlöser lebt. Herr, danke, dass Hiob das sagen konnte, selbst im größten Leid und dass du uns tröstest mit dem Trost, mit dem er getröstet worden ist. Denn wir haben einen Tröster und das ist der Heilige Geist, der durch Jesus Christus zu uns kommt. Danke, dass du uns diese Versprechen gegeben hast und ich bete, Herr, du kennst jeden Einzelnen hier, du kennst die Umstände, Herr, dass wir es erleben dürfen, wie dein Wort und deine Gegenwart uns tröstet. Ich bete, dass du in einigen Umständen, dass du eingreifst, dass du Wunder tust, du kannst es tun, aber wo du es nicht tust, dass wir dir vertrauen, du bist bei uns alle Tage. Und wirst nach Ende der Tage werden wir in unserem Fleisch dich sehen. Was für eine Hoffnung. Lass uns die nicht verdunkeln werden durch Umstände um uns herum. In Jesu Namen. Amen.